So, Leute, schön, dass ihr alle da seid und schön, dass heute ein Tag des Herrn ist. Und ich bin so ein Typ, da streitet man sich ja drüber, muss man wegen allem applaudieren? Nein, muss man nicht, aber wegen Jesus und wegen dem Tag des Herrn würde ich gerne, dass wir jetzt mal alle applaudieren. Let's go! Mein Name ist Tim-Peter Schünemann, wie bereits erwähnt wurde. Und ich bin kein Pastor oder kein Pfarrer. Was ist eigentlich der katholische Begriff für Pfarrer nochmal? Priester auch nicht. Jesus ist ja unser Hohepriester. Ich bin ein Sozialarbeiter oder Sozialpädagoge. Beides ist geht, also beides ist okay. Das fragt man sich auch immer, was der Unterschied. Eigentlich gibt es da keinen Unterschied. Genau, ich bin 32 Jahre alt. Ich wohne in Grunbach Nord und ich bin verheiratet. Ich bin sehr glücklich verheiratet und ich darf jetzt heute für den Christian einspringen. Der ist ja leider wieder im Krankenhaus. Wir beten auch noch später dafür. Aber das finde ich so toll an unserer Gemeinde, dass wir, nicht nur ich, sondern wir alle, wir haben die Einstellung, hey, wir stehen füreinander ein, oder? Wir stehen füreinander ein, nicht nur in Tat, sondern auch im Glauben. Und das finde ich so toll, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir füreinander beten. Ja, wer schon mal dienstags beim Gebetsabend war, da wird füreinander gebetet, da wird für Leute gebetet, die sind gar nicht im Gebetsabend da, aber da stehen wir füreinander ein. Und da möchte ich euch ermutigen, hört nicht auf, füreinander einzustehen. Das tut auch euch sehr gut, wenn man sich nicht nur um sich selber dreht, sondern auch für andere einsteht. Unser Thema heute ist Hoffnung. Wir sind ja in unserer Reihe Gemeinde Jesu gegen den Strom. Was ich eine mega gute Reihe finde, weil wo muss ich in diesem Land und in dieser Gesellschaft gegen den Strom schwimmen, ja, um Jesus nachfolgen zu können? Weil der Weg, weil vielleicht der normale Weg ein anderer ist in unserer Gesellschaft, in diesem Land, als Jesus den Weg eigentlich vorgibt. Manchmal sind es komplett verschiedene Wege, ja. Manchmal müssen wir vielleicht, okay, blödes Beispiel, vielleicht wie ein Geisterfahrer auf der Autobahn. Nein, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall gegen den Strom. Das ist zu gefährlich, I guess. Ja, okay. Und ich möchte jetzt noch dafür beten, dass Gott einfach in unser Herz sprechen darf. Und das finde ich so wichtig und das, da ermutige ich auch immer mich selber, wenn ich in Gottesdienst komme. Ich möchte auch heute euch ermutigen, Leute, macht eure Herzen auf, macht dein Herz heute auf für Gottes Reden. Gott will jetzt nicht nur durch die Predigt zu dir reden, er will vielleicht durch andere Menschen, mit denen du beim Café später sprichst, zu dir reden. Er möchte durch den Lobpreis zu dir reden oder vielleicht durch was ganz Banales, ja, den Sonnenschein oder was weiß ich, aber lasst uns unsere Herzen öffnen für Gottes Reden heute, ja? Weil, hey, wenn du mit dieser Einstellung in den Gottesdienst gehst, dann hast du viel mehr Bock, als wenn du sagst, ah, schon wieder Sonntag und so früh aufstande, gell, und ja. Nein, wir lassen heute Gott reden und dafür bete ich. Vater, danke, dass du ein Gott bist, der zu uns reden möchte durch so viele Wege. Und wir möchten nicht, ich bete dafür, dass wir als Gemeinde heute einfach unsere Herzen öffnen können. Auch wenn wir vielleicht noch ganz andere Gedanken im Kopf haben oder Sorgen oder einfach müde sind. Hey, ich glaube, du hast uns heute was zu sagen. Nicht nur in dieser Predigt, aber auch mit dieser Predigt. Und da bete ich, dass diese Worte auch einfach in die Herzen fallen dürfen und sich auch entfalten dürfen. Amen. Wir leben in einer Welt, in der es schon leicht passieren kann, pessimistisch zu werden. Schlechte Nachrichten, Unsicherheiten oder Druck oder Angst vor der Zukunft. Also ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich denke schon, mittlerweile leben wir in so einer Zeit, da weiß man nicht, was passiert auf der Welt. Ich höre immer so Podcasts, die über die Lage der Welt reden oder über Deutschland und ich werde da echt richtig pessimistisch. Ja, ich höre den einen Podcast schon gar nicht mehr, weil die reden immer nur darum, was nicht läuft und was besser werden muss. Ich kriege da so eine schlechte Grundstimmung. Ja, also ich finde es gut, informiert zu bleiben. Aber Leute, gibt's ja auch eine Bibelstelle, vor allem auch schützt euer Herz, gell? Ich glaube, wir alle tendieren manchmal dazu, ein bisschen zu viel negative Sachen zu konsumieren, oder? Kann schon sein. Also, auch in unserem persönlichen Leben ist es nicht immer einfach, Hoffnung zu sehen. Vielleicht wünschst du dir seit Jahren endlich einen Partner oder du leidest unter einer schweren Krankheit oder du findest einfach keinen Job, obwohl du schon so lange danach suchst. Oder ein Familienstreit, der nicht aufzuhören scheint, macht dir seit Jahren Kummer. Kann man sich relaten, oder? Kann man sich, ich rede schon wieder zu viel Englisch, ne? Kann man sich mit identifizieren. Doch als Gemeinde Jesu sind wir berufen, gegen diesen Strom von Resignation zu schwimmen, also aufgeben zu wollen. Nein, wir sind dazu berufen, nicht von der Hoffnungslosigkeit mitgerissen zu werden oder von den schwäbischen Brotlern, gell, die sich immer beschweren über alles, sondern wir wollen eine echte Hoffnung und einen echten Halt in unserem Fundament Jesus finden. Wollen wir das? Okay, ihr seid schon ein bisschen überzeugt. Und deswegen würde ich sagen, mein Titel Hoffnung stimmt nicht ganz. Ich möchte noch lebendige Hoffnung davor setzen. Weil die Hoffnung, die wir als Christen haben und die uns Jesus schenkt, die ist anders als die Hoffnung, die man vielleicht hat, ja, dass der VfB noch ein Tor schießt in der letzten Minute, wie es gestern passiert ist. Aber es ist eine andere Hoffnung. Ich gehe auch noch drauf ein, ne? Meine Stelle, aber eine Hoffnung, also meine Bibelstelle, die ich mitgebracht habe, aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende, Sein Erbarmen hört niemals auf. Ja? Das ist eine Hoffnung, an der wir uns festhalten dürfen, wie Jeremia. Eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Egal was los ist um mich herum, daran halte ich fest. Ich werde jetzt spontan zum Thomas gehen, weil er hat mir noch eine knackige allgemeine Definition von Hoffnung gesagt. Hau raus.
Ja, wir haben für die EKD eine Kampagne gemacht und 5 Stunden nachgedacht und gesagt, was heißt Hoffnung eigentlich in einfachsten Worten? Und das heißt, auch wenn es gerade nicht gut ist, glauben wir, dass es besser werden kann.
Come on, danke. Auch wenn es gerade nicht gut ist, glauben wir, dass es besser werden kann. Das ist die Hoffnung, ja. Ich habe auch noch eine Definition. Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, obwohl keine Gewissheit darüber besteht. Schon ein bisschen komplizierter, ne? Aber ja, es besteht keine Gewissheit. Und Hoffnung ist einfach diese Erwartung, hey, dass es eintreten wird oder dass es eintreten kann, obwohl keine Gewissheit besteht. Zum Beispiel, ich habe die Hoffnung, dass mein Verein das Spiel noch dreht. Ich habe die Hoffnung, dass meine Liebe erwidert wird. Ja, wir alle waren ja mal verliebt und wussten nicht, okay, kommt da auch was zurück. Ich habe Hoffnung, dass ich die Arbeitsstelle bekomme, auf die ich mich bewerbe. Haben wir, denke ich, meistens, sonst würden wir uns ja nicht drauf bewerben, oder? Außer die Eltern zwingen uns dazu. Naja, also Hoffnung ist ein Gefühl, aber auch eine Entscheidung. Du kannst auch Hoffnung wählen. Natürlich, wenn da jetzt, sag ich mal, im Stadion und dann sind die Leute und dann geht der Stürmer nach vorne, dann ist vielleicht die Hoffnung als Gefühl da. Aber Hoffnung ist auch eine bewusste Entscheidung, ne? Kann man auch bewusst treffen. Und was ich halt interessant finde, so Pessimismus, also schlecht drauf zu sein, zu sagen, boah, es wird alles nicht besser, ja, und unser Land und die Regierung wird alles nur schlechter, das kostet auch mega viel Energie. Also das kostet mega viel Energie. Ich habe da immer so ein Bild im Kopf von einer Frau, die ich bei uns vor der Haustür, oder da geht's in die Weinberge raus, bin ich begegnet und die hat mir ihr ganzes Leid geklagt. Da war nicht Corona noch aktueller und was weiß ich, ne? Und dann kam alles raus. Und ich finde es gut, auch zu klagen zu dürfen. Aber dann, wenn es dann so stehen bleibt, damit kann ich niemals umgehen. Wenn Leute sagen, oh, mir geht's so schlecht und so, ich kann damit nicht umgehen. Und ich kann auch dann die Konversation nicht verlassen. Bei mir muss immer noch etwas danach kommen. Ich glaube aber, dass es besser werden kann, oder? Ich hau das dann immer noch raus, wenn es geht. Aber das ist, glaube ich, auch der Unterschied, ja, was eine Hoffnung ausmacht. Hoffnung heißt nicht, dass man unangenehme Sache wegschieben muss, ja, oder Fragen, Zweifel, die man hat, Vorwürfe, die man hat, gegen andere, gegen Gott wegschieben muss. Aber Hoffnung heißt, dass es einen guten Ausblick gibt. Einen guten Ausblick gibt danach. Was ist eigentlich eine göttliche Hoffnung? Was ist eigentlich diese lebendige Hoffnung, von der ich vielleicht vorhin gesprochen habe? Ich frage mich ja schon, was ist der Unterschied zwischen weltlichem Optimismus oder einer göttlichen Hoffnung? Also unsere Hoffnung ist kein Konzept oder ist keine Kraft aus uns selbst, kein mentaler Trick. Kannst du mal die nächste Folie machen? Genau, wir haben nämlich da eine Bibelstelle zu. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns, da steht's auch, eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Ja, wir sind neu geboren durch Jesus, ja, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung, ja. Ich würde wirklich sagen, die Hoffnung, die Jesus auch in diese Welt gebracht hat, die lebt doch in uns weiter durch seinen Geist. Also wir glauben, dass Jesus uns seinen Geist geschenkt hat, der auch in uns lebt. Den nennen wir der Heilige Geist. Und das erfüllt uns jetzt auch. Diese Hoffnung von Jesus, die erfüllt uns. Und es ist die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Aber es ist die Hoffnung nicht nur auf ein ewiges Leben, sondern dass das auch schon Realität jetzt ist, ein Stück weit, ja, in unserem Leben. Diese Hoffnung treibt uns ja an, oder? Das sagen ja viele Leute, gerade ältere Leute sagen auch zu mir, hey, ich freue mich schon auf den Himmel, weil da ist meine Hoffnung drin. Jetzt gerade bei mir ist schon so viel irgendwie, läuft nicht mehr mit meinem Körper, aber das ist eine Hoffnung, die mich trägt. Und das ist auch eine wichtige Hoffnung, die uns alle tragen sollte. Ja, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, haben wir auch eine neue Hoffnung, die unser Herz erfüllt. Eine neue Hoffnung, die unser Herz erfüllt. Und ich hatte vorhin noch so ein Beispiel. Wie kann man diese Hoffnung beschreiben? Also ich war so vor 7 Jahren noch selber richtig hoffnungslos. Ich hatte so eine Phase, so 20 bis 25 war ich da, und da war ich selber richtig hoffnungslos im Herzen, ja. Viele kennen mich da auch, ich war ja schon in der Gemeinde, aber ich hatte keine Orientierung im Leben. Ich habe alles an mir selber gemacht und die Hoffnung auch auf mich selbst gesetzt. Und da ist auch nicht viel passiert und es hat mich auch runtergezogen. Und als ich dann Jesus mein Leben gegeben habe, so vor 6 Jahren, also eigentlich das erste Mal wirklich eigenständig Leben gegeben habe. Ich war ja schon immer in der Gemeinde als Pastorensohn. Aber da habe ich gemerkt, wie eine neue Hoffnung mein Herz erfüllt. Und Leute, kennt ihr Asterix und Obelix? Passt auf. Es gibt ja diesen Zaubertrank, gell? Den Zaubertrank und Asterix und die ganzen anderen Gallier, die müssen immer den Zaubertrank trinken, damit sie diese Kraft und diese Energie bekommen, um die Römer zu verdreschen, ne? So, aber was mit Obelix? Der braucht es nicht, weil der ist als Kind da reingefallen. Und der braucht gar keinen Zaubertrank, weil der hat ihn einfach zu Genüge bekommen und es lebt jetzt in ihm drin, dieser Zaubertrank, ja? Der braucht keinen mehr von der externen Quelle. Und das Gefühl habe ich, was Gottes Hoffnung mit uns macht. Gottes Hoffnung, die erfüllt uns ganz und wir brauchen nicht irgendwelche Begründungen für Hoffnung. Wir müssen es nicht sehr schön reden, sondern diese Hoffnung lebt in uns drin. Das ist lebendige Hoffnung. Ja, das ist, glaube ich, das, was Gott in uns reingelegt hat. Das müssen wir nicht konsumieren durch irgendwelche Substanzen oder irgendwelche guten Nachrichten. Ja, oh, heute ist wieder ein Welpe geboren. Ja, schön, ist auch eine gute Nachricht. Aber nein, wir haben auch eine lebendige Hoffnung. Okay, eine lebendige Hoffnung. Wir haben keine stille Reservehoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Und diese Hoffnung lebt auch in uns, weil Jesus lebt und weil sein Geist in uns lebt. Unsere Hoffnung, die wir in Jesus haben, ist nicht fragil. Sie hängt nicht von Stimmung, Umständen oder Nachrichten ab. Sie hängt von dem ab, der alles in seiner Hand hält. Ja, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn. Ja, in seinem Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Und es ist echt diese Hoffnung auf ein ewiges Leben. Aber auch, dass er auch jetzt schon heutzutage, haben wir auch vorhin gebetet, wir beten immer vom Gottesdienst, hey Gott, du gibst uns alles, was wir brauchen. Ja. Und diese Hoffnung, die darf uns echt erfüllen. Und ich glaube, ich gehe auch noch später darauf ein, was auch diese Hoffnung blockieren kann. Aber ich glaube, dass das, sage ich mal, diese Grundmessage ist, du hast, wie Obelix in den Zaubertrank gefallen ist, wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, dann bist du in einen Topf voller Hoffnung gefallen und brauchst keine äußeren Sachen mehr davon. So, jetzt ist es aber so, vielleicht noch die nächste Folie kurz. Eine göttliche Hoffnung. Unsere Hoffnung ist kein Prinzip. Unsere Hoffnung ist lebendig und sie hängt nicht von Stimmungen, Umständen oder Nachrichten ab. Jetzt ist aber schon so, dass wir Menschen in Bedrängnis kommen, oder? Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, ja, in unserem Leben läuft alles gut, in der Welt um uns herum läuft alles gut. Und da möchte ich auch drauf eingehen, weil mir ist ganz wichtig, dass ich dass ich kein Bild von Hoffnung habe, wo ich sage, ich muss jetzt gut drauf sein und immer sagen, ja, und Gott schenkt mir doch Hoffnung. Wir leben ja in einer Welt, wo wir in Bedrängnis sind. Wir haben ja schwierige Lebenssituationen. Wir haben ja Leid um uns herum und Leid in unserem eigenen Leben. Ich glaube, dass Gott uns heute auch wieder ein bisschen mehr herausfordern möchte, auch gerade in diesen schwierigen Situationen, in diesen Leitsituationen, ihm mehr zuzutrauen. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas tun können, damit Gott etwas ändert. Also manchmal vermittelt man ja auch so ein Bild, hey, du musst nur mehr glauben, dann wird Gott schon das richten. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, zu glauben und zu hoffen. Aber ich glaube, dass Glauben und Hoffen unseren Blick weitet, ja, unsere Perspektive ändert und unsere Möglichen erweitert oder unsere Möglichkeiten erweitert. Die Bibelstelle dazu ist auch sehr herausfordernd. In Römer 5, 3-5. Ich fange ein bisschen später an. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Ich probiere jetzt ein bisschen darauf einzugehen, was uns vielleicht im Bedrängnis helfen kann oder was auch unseren Blick ändern kann. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Also warum Gott Leid zulässt, ist ja immer so ein interessantes theologisches Thema. Ich bin ja zum Glück kein Theologe, deswegen werde ich mich damit jetzt nicht befassen. Aber ich finde es krass, dass Paulus oft schreibt im Neuen Testament, er dankt Gott für sein Leiden. Also es ist nicht die einzigste Stelle, wo das steht, wo Paulus etwas Gutes in seinem Leid sieht. Einmal schreibt er auch, hey, er ist im Gefängnis, aber er schreibt an die Gemeinde, hey, aber für euch lohnt es sich, im Gefängnis zu sein. Also scheinbar ist da was dran, im Leid auch was Gutes zu sehen, oder? Scheinbar ist was dran, denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere. Das finde ich krass. Ich finde diesen Gedanken krass. Mir helfen da besonders zwei Gedanken beim Thema Leid. Einmal, Gottes Plan ist gut, auch wenn der Weg dahin steinig ist. Ja? Das frage ich euch auch später noch, aber fangt schon mal an, drüber nachzudenken. Glaubst du, dass Gottes Plan gut ist? Glaubst du, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat? Weil davon ist viel abhängig. Wenn du das nicht glauben kannst, wirst du auch keine Hoffnung sehen können in dem und dem Thema oder in dieser Welt. Eine andere Frage zum Thema Leid, die mir hilft, damit umzugehen. Oft nutzt ja Gott auch Herausforderungen, um einen besonders zu formen. Also viele Menschen sagen, hey, ich hatte da eine richtig schwierige Zeit, aber ich habe es geschafft, stärker rauszugehen. Irgendwie hat es mich verändert, dass ich dran geblieben bin. Mich hat es verändert, dass ich es geschafft habe, nicht aufzugeben und das hat mich stärker gemacht. Hatte jemand von euch schon mal so eine Phase, wo er durch echt richtig tiefe Täler gegangen ist und danach war aber irgendwie hat es mich auch stärker gemacht oder mehr geschliffen oder neue Erkenntnisse gezeigt. Gibt's da Leute? Ja, es gibt da Leute. Come on, ey, das macht mir aber richtig Hoffnung. Und bei mir ist es auch so. Ich sehe auch voll Gutes da drin, dass ich, sag ich mal, 7 Jahre meines Lebens einfach in einer Art Depression und keinen Bock auf nichts. Ich sehe da auch Gutes drin. Weil dadurch, dass ich so eine Phase hatte, wo ich keinen Bock auf nichts hatte und keine Hoffnung hatte, kenne ich jetzt den Unterschied von meinem jetzigen Leben zu meinem früheren Leben. Und ich bin so Typ, ich brauche das. Dadurch, dass ich weiß, wie ein Leben mit Gott ist und ein Leben ohne Gott ist, das ist Welten. Das hat mir richtig geholfen. Ja? Das heißt, ich möchte dir was sagen. Ich glaube, du hast eine Herausforderung. Ich glaube, wir alle haben Herausforderungen am Laufen. Aber denk mal drüber nach, was Gott vielleicht auch dadurch tun möchte, wie er dich verändern möchte. Vielleicht hilft dir das, in dieser Herausforderung dran zu bleiben. Vielleicht hilft es dir ein bisschen, einfach einen positiven Blick zu bekommen. Lässt du dich von Gottes Hoffnung ermutigen oder hast du das Gefühl, die Stürme in deinem Leben erdrücken dich und du siehst keinen Ausweg? Mal eine Folie zurück, da sehen wir das nochmal, diese Frage. Lässt du dich von Gottes Hoffnung in dir ermutigen? Gibst du vielleicht Raum dafür, als zu sagen, hey, ich kann auch Gutes drin erkennen? Oder hast du das Gefühl einfach, das erdrückt dich? Und ich finde es richtig wichtig, dass man auch sagen kann, hey, ich bin erdrückt. Aber wie geht man damit um, wenn man erdrückt ist? Manchmal gibt es auch Dinge, die verhindern, dass Gottes Hoffnung zu uns durchdringt. Ich habe es mal blockiert genannt. Was kann uns blockieren? Eigentlich wollte ich jetzt noch ein Video zeigen, aber das habe ich dann nicht geschafft. Aber es gibt im Internet so Videos, da steht dann drüber satisfying, also sehr schön anzusehen oder befriedigend. Und es war so ein Video, aber das kennen wir vielleicht schon. Da gibt es so einen Gulli, also auf der Straße, und es regnet richtig krass. Und das Wasser, also staut sich schon auf, fließt nicht ab, und die Straße ist voll mit Wasser. Ja, man sieht die Straße gar nicht. Also, und dann kommt ein Typ, hat zwei Stangen, nimmt den Gullideckel ab, nimmt diesen Filter ab, also ein bisschen wie so ein Sieb, so ein Salatsieb oder so, das ist da immer drin im Gulli, und dann entfernt er da ein paar Blätter und netzt das wieder rein, und dann kann das Wasser abfließen. Dann kann das Wasser wieder abfließen. Und ich glaube, bei uns gibt's auch Sachen, die unseren Blick auf die Welt und unseren Blick auf Gottes Hoffnung blockieren können. Warum? Wir sind jetzt nicht wie Gullis, das will ich jetzt nicht mit uns vergleichen, ja. Aber an uns bleiben Sachen hängen, ja. 32 Jahre Leben habe ich schon hinter mir. Das sind ein paar Sachen hängen geblieben. Die haben mich schon auch unsicher gemacht. Vielleicht bin ich in manchen Sachen auch verbittert geworden oder verletzt geworden. Und das wiederum kann ja auch blockieren, wie ich Gott sehe, oder? Das kann ja unsere Sichtweise blockieren. Ein Punkt, alte Wunden. Glaube ich schon, Erfahrungen, die uns enttäuscht haben. Hey, okay, das wird nie wieder gut werden können. Gebete, die scheinbar unbeantwortet werden. Ich bete seit 5 Jahren für das Thema und es passiert nichts. Da kann man auch mal leicht frustriert werden. Menschen, die uns verletzt haben. Puh, Leute, ey. Verletzte Menschen. Eine Sache mal für euch, ich habe da einen guten Spruch zu. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Ne? Also, wenn du verletzt bist, dann verletzt du wahrscheinlich auch andere Menschen. Oder Situationen, in die wir versagt haben, sind auch alte Wunden. Das war mein Thema. Das war mein Thema Nummer 1 früher. Situationen, in denen ich versagt habe. Ich konnte nicht damit umgehen, dass ich gefühlt nichts auf die Reihe bekommen habe. Ja? Das hat mich so verletzt. Das hat mein Selbstbild so schlecht gemacht. Und da hatte Gott gar keine Möglichkeit, irgendwie zu mir durchzudringen. Diese Wunden können wie ein Deckel auf unserem Herzen liegen. Diese Wunden können auch verstopfen. Alte Wunden. Oder auch falsche Sichtweisen, die daraus resultieren. Ja, die verhindern auch, dass Gottes Hoffnung zu uns durchdringen kann. Zum Beispiel, ich muss alles alleine schaffen. Wer hat das? Ich habe das schon manchmal. Ich muss alles alleine schaffen. Ich muss alles hinkriegen. Oder, es wird eh wieder schief gehen. Ja, es wird eh wieder schief gehen. Es wird eh nicht gut. Oder, auch krass, ich darf nichts erwarten, sonst werde ich wieder enttäuscht. Wow, kenne ich auch. Dass man lieber auch vielleicht nicht zu viel zu Gott bittet, ja, oder zu viel Hoffnung hat, weil sonst kann es ja passieren. Man hofft dann wirklich drauf und dann passiert nichts, oder? Aber da ist auch die Frage, was unser Gottesbild. Jesus lädt uns ein, diese Sicht abzugeben und eine unvoreingenommene Sicht auf die Zukunft einnehmen zu können. Und ich glaube, heute wieder auch die Ermutigung für uns als Gemeinde. Lass uns wirklich Menschen sein, die ihre Sachen, ihre Themen, ihre Wunden ans Kreuz bringen, zu Jesus bringen. Und lass uns das nicht nur einmal tun. Man denkt ja oft als Christ, der schon gestanden im Gottesdienst immer kommt, das habe ich ja schon gemacht, vor 5 Jahren habe ich ja mich da schon hier bekehrt oder habe ich ja meine Sünden abgegeben. Nein! Wie dieses Sieb, ja, im Gulli, wo Dreck verfängt sich bei uns auch Sachen, ne? Und ich glaube, es ist wichtig zu reflektieren, und das macht, glaube ich, das auch aus, dass man lernbereit ist, dass man reflektiert ist, seine Sachen immer wieder Gott abgeben zu können. Ich habe mir jetzt erst letztens irgendwie angefangen nachzudenken, okay, habe ich eigentlich letzte Woche irgendwie gesündigt oder sind es irgendwelche Sachen passiert, die blöd waren? Das habe ich davor gar nicht gemacht, weil ich dachte, ja, ich bin ja eigentlich am Start. Aber es passieren auch schon Sachen und oft vergessen wir das. Also, was blockiert uns? Manchmal gibt es Dinge, die verhindern, dass Gottes Hoffnung zu uns durchdringt. Das sind oft alte Wunden. Ja, Erfahrungen, die uns enttäuscht haben, Menschen, die uns verletzt haben oder falsche Sichtweisen. Ich muss alles allein schaffen, ich darf nichts erwarten, sonst werde ich wieder enttäuscht. Vielleicht passt da was genau zu dir und vielleicht ist es Gott, der zu dir sagt, come on, my child, let's work on it. Komm, mein Kind, wir arbeiten dran. Komm, wir lassen das nicht da in der Ecke verrotten, das Thema, und noch größer werden, sondern wir arbeiten dran. Wie wachsen wir aber in Hoffnung? Hey, ich bin so ein Typ. Was mache ich gerade? Nächste Folie bitte. Praktische Schritte. Also, ich bemerke bei mir, dass es mit der Zeit schon passieren kann, dass so eine Hoffnung und tiefes Vertrauen auch einfach verblassen kann. Und ich habe ein paar praktische Schritte mitgebracht, wie wir da frisch bleiben können, wie wir da fit bleiben können. Und ich glaube auch Hoffnung, gerade als Entscheidung, ist ja auch ein Muskel, den man trainieren kann. Manchmal ist es der beste Weg, neue Hoffnung zu finden, auch mal zurückzuschauen. Nicht in, sag ich mal, Bitterkeit zurückschauen, sondern in Dankbarkeit zurückschauen. Gottes Treue neu entdecken. Am liebsten würde ich jetzt eine kleine Zeugnisrunde machen, dass jeder mal irgendwas erzählt, wo Gott echt richtig krass einfach durch eine schwierige Situation getragen hat oder ein großes Wunder getan hat. Müssten wir eigentlich mal wieder machen. Hatten wir mal bei der Gemeindefreizeit, fand ich mega cool. Ja, ich erzähle kurz ein Zeugnis von mir. Habe ich auch schon vor 4,5 Jahren bei meiner Hochzeit gemacht, dass ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, nachdem wir schon mal so halb zusammen waren als Teenager und dann uns erschritten haben. Und ich habe sie richtig verletzt. Und dann aber sind wir trotzdem zusammengekommen. Das ist für mich so eine Sache, wo ich weiß, hey, Gott ist treu und Gott macht das Unmögliche möglich. Ja, das ist crazy. Und Gott hat auch bei euch solche Sachen bestimmt schon getan. Wo hat Gott dir schon Türen geöffnet? Wo hat er dich schon durchgetragen? Wo hat er Unmögliches möglich gemacht? Aber vielleicht gibt es auch Leute oder Situationen, wo man sagen kann, nee, mir fällt gar nichts ein. Mir fällt gar nichts ein, wo Gott schon mal was Gutes getan hat. War eigentlich alles blöd bei mir bisher. Vielleicht kennst du auch Gott noch gar nicht so gut und kannst auch noch gar nicht sagen, hey, ich weiß gar nicht, wer Gott ist oder was er getan hat. Auch da habe ich was aber für dich. Gottes Wort ernst nehmen. Glauben wir, was wir lesen. Hoffnung wächst auch, wenn wir uns fragen, glaube ich wirklich, dass was Gott in der Bibel verspricht, heute auch noch gilt? Gott hat auch uns Zusagen in der Bibel gemacht. Das habe ich vorhin auch schon angesprochen. Glaubst du, was in der Bibel steht? Gott verspricht Rettung, Trost, Versorgung, Führung. Gott hat Hoffnung, Zukunft und gute Pläne. Gott ist derselbe, gestern, heute und morgen. Und Hoffnung entsteht, wenn wir nicht nur wissen, was in der Bibel steht, sondern auch damit rechnen, dass Gott es heute genauso tun kann wie damals. Ich habe noch eine Bibelstelle dazu in Römer 8, Vers 28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Gott hat uns erwählt und deswegen glaube ich auch, dass das genauso eine Bibelstelle ist, wo dir einfach Kraft geben kann, wo dir auch einfach Zuversicht geben kann, wenn du gerade in einer Situation bist, die richtig schwierig ist. Auch hier wird dieser Aspekt, es geschieht zum Guten, also können schwierige Situationen auch zu etwas Gutem führen. Der dritte Punkt von meinen praktischen Schritten, führe eine ehrliche Beziehung zu Gott. Jetzt kommen wir nochmal zum Thema Klage. Die Bibel ist ja voller Klagen, ne? Also Menschen beschweren sich wirklich viel auch und schütten ihr ganzes Herz aus. Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, Gott lädt uns auch ein, alles auszusprechen. Unseren Schmerz, unsere Enttäuschung, unsere Angst, unseren Zweifel. Klage ist kein Zeichen von schwachem Glauben, sie ist ein Zeichen einer echten Beziehung. Wenn wir mal die Bibel lesen, da wird ziemlich viel geklagt und gebruddelt und sich beschwert. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht hast du auch das Gefühl, du darfst Gott dein Leid gar nicht sagen. Vielleicht hast du das Gefühl, du musst es unterdrücken und du musst halt immer diese Hoffnung sehen und immer das Gute sehen. Nein, klage Gott auch dein Leid. Verharre nicht in diesem Leid, aber klage ihm dein Leid. Wir sehen das in dem Klagelieder in der Bibelstelle, die ich gelesen habe. Ich lese mal ein Stück daraus vor, weil ich finde das schon ziemlich impressive. Wieder was heißt impressive? Eindrucksvoll. Eindrucksvoll, Leute, danke, ey. Also, ich finde es schon ziemlich krass, wie dort auch dieser Übergang zwischen Klage und aber Hoffnung, wie der richtig fließend ist. Also klar, ich habe jetzt nicht auf der Folie, aber das ist quasi diese Klageliederstelle, die vorhin schon kam, das, was da vorkommt. Ich bin der Mann, der Elend gesehen. Ah nee, das ist Elberfelder. Ich musste mal kurz zur Hoffnung für alle nehmen. Das ist ein bisschen zu krass. Also viele mögen Elberfelder bei mir. Also sieh mich an, wie viel Elend muss ich ertragen? Ich bin der Mann, den Gott mit seiner Rute schlägt. Voller Zorn hat er mich fortgejagt und immer tiefer in die Finsternis getrieben. Gegen mich sind seine Hiebe gerichtet. Den ganzen Tag trifft mich seine strafende Hand. Davon bin ich abgemagert und krank geworden. Alle meine Knochen hat er mir zerschlagen. Bitteres Leid und Trauer haben mich überwältigt. Gott selbst hat mich darin eingeschlossen. In völliger Dunkelheit lässt er mich zurück. Also da sind Anklagen am Start, oder? Also da wird richtig angeklagt. Aber dann, später, sagt er, meine Not ist groß, ich habe keine Heimat mehr. Schon der Gedanke daran macht mich bitter und krank. Und doch muss ich ständig daran denken und bin vor lauter Grübeln am Boden zerstört. Aber eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotz allem fest. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihm vom ganzen Herzen sucht. Krass, oder? Hey, let's go! Applaudieren ist gut, ist angebracht. Und ich glaube, das kann auch für uns ein Beispiel sein, wie wir auch authentisch und ehrlich mit diesem Thema umgehen können, ja? Also ich glaube, man sieht da echt die Schwelle und ist auch in der Bibelstelle so, der driftet irgendwann auch wieder in dieses Leid ab und die Vorwürfe. Also es ist nicht so eine einmalige Sache, sondern ist irgendwie auch so ein wellenartiges Ding, ja? Klagen, Dankbarkeit, Klagen, Dankbarkeit. Und vielleicht hilft uns das auch wirklich, das mit reinzunehmen. Ich weiß auch einmal, bei mir ist so, beim Joggen oder wenn ich laufen gehe, da verarbeite ich auch ganz viel und da habe ich auch einmal Gott alles so gesagt und boah, das finde ich scheiße und es nervt mich richtig und danach war ich auch befreit und danach konnte ich vielleicht auch wieder Gottes Hoffnung sehen. Vielleicht brauchen wir manchmal diesen Output von der Klage, von dem Leid, damit wir auch offen sind für Gottes Hoffnung. Ja. Ich glaube, wir dürfen nur nicht in diesem Leid verharren und drinbleiben. Ja, also im Leid suhlen wie ein Schwein im Schlamm, das nicht, aber das mal rauslassen und dann auch wieder Platz schaffen für Hoffnung. Der vierte Punkt von praktischen Schritten, Raum schaffen für Gottes Wirken, geistliche Disziplin als Boden für Hoffnung. Leute, für mich ist immer wichtig, dass wir Christen sind, die schon probieren, ihr Leben auf Gott auszurichten und auch Disziplin und Gewohnheiten sowas haben, das hilft uns einfach. Stille, Gebet, Gemeinschaft, Lobpreis, Gottes Wort. Ja? Hast du einen Ort, wo du Stille leben kannst oder in der Stille sein kannst, wo du auch beten kannst? Hast du einen Ort der Gemeinschaft, nicht nur, wo man mit einem Bier anstoßt und Fußball guckt, sondern wo auch man auch mal sein Herz ausschüttet? Auch, ich habe es letztes Mal schon gesagt, Männer, schüttet euer Herz mal aus. Nicht euren Frauen, also das auch, aber auch anderen Männern. Lobpreis und Gottes Wort. Hey, das sind solche wichtigen Disziplinen, die wir brauchen als Boden für Hoffnung, dass Hoffnung dort auch wachsen kann und sprießen kann. Wenn wir Gott Raum geben, füllt er diesen Raum auch meistens mit Hoffnung. Wenn wir Gott Raum geben. Man kann auch Gott einen ganz kleinen Raum geben, 2 Quadratmeter. Ne? Wie viel Hoffnung passt da rein? Hoffnung, mein letzter official Punkt ist, Hoffnung, die überfließt. Ich möchte natürlich noch euch motivieren und auch noch einen Grund mitgeben, warum wir auch hoffen sollen. Nicht nur für uns selber, für unser Leben, für unsere Schwierigkeiten. Hey, Gott hat uns auch berufen, in der Welt Hoffnung zu stiften. Dass die Hoffnung auch überfließen kann auf andere. Ja, Hoffnung, die überfließt, finde ich ein tolles Bild, weil einmal, wie ja Obelix mit dem Trank schon versorgt ist, die Hoffnung Gottes sollte aus uns überfließen, also so viel, dass das Glas überfließt, aber sollte auch auf andere überfließen. Ja, unsere Welt braucht Menschen, die glauben, dass Gott heute noch handelt, dass Gott heute noch eingreifen kann in schwierige Situationen. Es braucht auch Menschen, die glauben, dass es einen Ausweg gibt, dass es einen Ausweg gibt aus schwierigen Situationen. Persönliche Situationen, aber auch Kriege. Unsere Welt braucht Menschen, die glauben, dass Verwandlung möglich ist, also Veränderung möglich ist. Hey, das ist auch so wichtig, dass wir einen Blick entwickeln, wenn wir irgendwie in der Gemeinde sind oder auch im Sportverein, dass wir einen göttlichen Blick entwickeln für unsere Mitmenschen. Was sieht Gott in den Mitmenschen? Ja? Welches Potenzial hat Gott in Menschen reingelegt? Und auch Hoffnung, die sagt, dass Licht stärker ist als Dunkelheit. Das finde ich so wichtig und das sprüht, diese Hoffnung, die man, wenn man die fließen lässt, das springt auch auf andere über. Ja, Hoffnung will weitergegeben werden. Unsere Welt braucht Menschen, die einfach Hoffnung auch rauslassen. Ja, und hey, du kennst Leute, die vielleicht viel sich beschweren. Und ich bete echt dafür, dass Gott dir zeigt, wie du diesen Menschen noch ein bisschen Hoffnung mitgeben kannst, wenn die wieder alles klagen und sich beschweren. Vielleicht ein ermutigender Spruch, ein Bibelvers. Von der Bibelliga gibt's ja so krasse Dinger, die kann man raushauen. Oder ein Gebet. Ja? Unsere Welt braucht deine Hoffnung. Nicht die Hoffnung der Welt, sondern die Hoffnung, diese lebendige Hoffnung, ja? Die Jesus in uns bewirkt. Glauben wir als Gemeinde, dass Gott auch durch uns wirkt? Ich finde auch, noch ein letzter Gedanke habe ich mich gefragt, mit welcher Hoffnung gehen wir in unsere Gottesdienste rein, in die Ranger rein, in den Adventsmarkt rein? Haben wir die Hoffnung, dass Gott jetzt einfach Menschen berührt, dass Menschen dadurch zu uns in die Gemeinde kommen oder dass Gott das erste Mal in Berührung kommt? Diese Hoffnung brauchen wir in unserem Herzen, finde ich. Also eine Hoffnung gibt mir auch eine Einstellung, hey, ich erwarte was und dass es gut wird und dass Gott was verändern möchte. Glauben wir, dass so ein Gespräch, ein Gebet, ein Lächeln Menschen erreichen kann, Herzen öffnen kann, Menschen zu Jesus führen kann? Hoffnung verändert unsere Herzenshaltung. Hoffnung macht uns mutig, aktiv und liebevoll. Lebendige Hoffnung ist auch immer missionarisch. Okay. Ihr seid das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und ich finde, unsere Hoffnung sollte auch überstrahlen, sollte überfließen. Yes. Leute, kurze Zusammenfassung. Wenn wir heute auf das Thema Hoffnung geschaut haben, dann sehen wir, wir leben in einer Welt, wo schon viel Angst und Pessimismus vorherrscht. Ja? Aber eine göttliche Hoffnung bedeutet, ich vertraue Gottes Perspektive mehr als meiner eigenen. Ja? Voll wichtig. Vertraust du Gott mehr als dir selber? Vertraust du, dass Gott einen guten Plan hat, auch wenn du ihn nicht erkennen kannst? Gerade bei diesem Dating-Thema oder bei diesem Liebesthema, wenn man sich eine Frau wünscht, hatte ich ja auch. Da hatte ich auch so eine Bibelstelle, so ein Buch gelesen, wo stand, glaubst du, dass Gott einen guten Plan für dein Leben hat, auch wenn das bedeuten würde, dass du niemals eine Partnerin hast? Solche Fragen finde ich schon mal gut, sich zu fragen, weil da überprüfe ich, ob ich Gott mehr vertraue als oder Gott mein Leben hingebe, als meinen eigenen Wünschen. Unsere Hoffnung ist nicht weltlicher Optimismus, sondern Christus selbst, der in uns lebt. Lass uns das bewusst machen. Es ist nichts, was erzwungen werden muss. Hoffnung wird besonders da sichtbar, wo wir unter Druck stehen. Bedrängnis gleich Geduld gleich Bewährung und auch nur Hoffnung. Das haben wir in Römer gelesen. Ja, wenn wir auch dranbleiben, wenn wir das Gute sehen, wenn wir durchhalten, dann kann es auch richtig stark machen. Hoffnung kann blockiert werden durch alte Wunden oder falsche Glaubenssätze. Hoffnung kann wachsen, wenn wir ab und mal zurückschauen in Dankbarkeit, Gottes Wort ernst nehmen, ehrlich mit ihm reden, Klage inklusive, mit Klage und auch Raum schaffen für sein Wirken. Und letzter Punkt, den ich gerade gesagt habe, Hoffnung bleibt nicht bei uns stehen. Sie fließt über, ja, und wird zu einem Licht, das vielleicht auch andere trägt und ansteckt. Also es ist mein Gebet für uns, dass diese Hoffnung nicht bei uns bleibt. Jetzt würde ich gerne das Worship-Team nach vorne bitten. Und ich habe jetzt noch zum Schluss ein paar Reflexionsfragen. Es sind jetzt relativ viele. Vielleicht könnt ihr die mal kurz durchlesen. Und ich glaube, dass bestimmt einige Punkte einige von euch ansprechen werden. Ich lese auch mal kurz noch vor. Wo hat Resignation in meinem Herzen mehr Raum bekommen als Hoffnung? Welche Wunde oder welche Enttäuschung blockiert gerade meine Hoffnung? Wo habe ich schon erlebt, dass Gott Unmögliches möglich gemacht hat? Also mal diese Frage aktiv gestellt, hey, wo hat Gott schon Wunder getan? Und glaube ich wirklich, dass Gottes Zusagen in der Bibel für mich gelten? Glaube ich das wirklich? Weil da steht, hey, ich habe einen guten Plan für dich, du kannst dich auf mich verlassen. Welche geistliche Disziplin möchte ich diese Woche praktizieren, um Hoffnung Raum zu geben? Also was kann ich vielleicht tun, um da wieder, vielleicht muss ich auch ein paar Sachen weglassen, ein paar Podcasts, ein paar Zeitschriften, die ich mir immer durchlese. Und wo will Gott meine Hoffnung auch als Ermutigung für andere gebrauchen? Ich hatte im Vorfeld das Gefühl, vielleicht ist es auch dran, dass wir einfach heute nochmal füreinander beten. Dass wir heute vielleicht auch nochmal sagen, hey, da wo ich eine hoffnungslose Situation habe, da wo ich keine Hoffnung sehe, boah, ich schaffe es, und vielleicht sagt ihr auch, hey, Tipi, ich schaffe es nicht, gerade da Gott zu sehen, es erdrückt mich einfach. Oder es gibt so einen Bereich in meinem Leben, der läuft schon immer nebenher und vielleicht ist der irgendwie anders als die anderen, weil den habe ich irgendwie abgestempelt, dass da nichts mehr passieren kann. Lasst uns euch dafür beten. Ich würde gleich die Ältesten und vielleicht auch das Gebetsteam nach vorne bitten, dass wir einfach noch die Möglichkeit haben, hey, wenn du Gebet brauchst, wenn du das Gefühl hast, hey, ich möchte, dass jemand für mich und für Hoffnung betet, dass ich eine neue Sichtweise einnehmen kann, dann möchten wir heute dafür Raum geben. Und ich glaube echt, dass Gott uns verändern möchte, dass seine Hoffnung in uns einfach neu erscheinen darf, in unserem Herzen. Und ich bete jetzt noch kurz dafür und dann gehen wir in die Lobpreiszeit und dann können die Leute, die noch Gebet brauchen, einfach nach vorne kommen. Komm einfach nach vorne, und wenn nicht, dann nutzt die Zeit. Vielleicht hast du da eine Frage für dich gefunden, die passt, dass du sie Gott hinlegen darfst. Vater, ich danke dir echt, dass du ein Gott bist, der zu uns sprichst. Und ich danke auch echt dafür, dass deine Botschaft, die du uns hast, eine Botschaft der Hoffnung ist. Und ich bete echt dafür, dass diese Hoffnung, ja, in den Bereichen, wo sie uns fehlt, neu aufblühen darf. Dass sie neu reinscheinen darf in unser Herz. Dass sie auch die Ecken erleuchten darf, die dunkel sind, wo vielleicht keine Hoffnung ist oder wo wir resigniert haben. Danke Gott, dass wir echt diese Zusagen haben. Und dass du ein Gott bist, der uns Hoffnung macht und Mut macht. Und danke, dass du auch ein Gott bist, der alte Wunden heilen möchte. Danke, dass du ein Gott bist, der Verletzungen heilen möchte, der Krankheit heilen möchte. Und schenk uns auch diesen Glauben, dass du es wirklich tun möchtest. Auch wenn wir vielleicht schon jahrelang dafür beten, glaube ich nicht, dass wir deswegen aufhören sollten, dafür zu beten. Halleluja, Gott. Danke, dass du gut bist. Amen.